Ihr dürft euch gerne noch mal kurz bewegen oder ein bisschen zappeln, bevor ich, genau. Genau. Fühlt euch ganz frei. Ich finde es immer sehr spannend. Also ich habe jetzt einige Tage hinter mir, wo ich mir den Kopf irgendwie zerbrochen habe. Was sage ich und ist das richtig und passt es und habe ich da so die richtigen Gedanken oder hatten wir das nicht irgendwie schon? Aber ich muss sagen, ich war schon beim ersten Lied motiviert und beruhigt, weil ich dachte, ha, ich sehe den roten Faden und hier sind tatsächlich schon wortwörtlich Worte gefallen, die hier bei mir im Skript stehen. Und das finde ich beeindruckend. Peter hat schon gesagt, dass ich auf die Predigt von Anfang Februar aufbaue. Und deshalb möchte ich euch gerne gedanklich kurz abholen und eine kleine Erinnerungshilfe geben, damit ihr wisst oder euch erinnern könnt, um was es ging. Es ging um die Frage, wie ging denn Jesus mit Stress um? Stress ist ja ein Thema, das uns irgendwie allen bekannt ist. Und Jesus war ganz Mensch und wir können in seinem Leben Herausforderungen sehen, mit denen auch wir konfrontiert werden. Also Jesus hatte viel Arbeit, er hatte gefüllte Tage, er hatte viele Begegnungen mit Menschen. Er erlebte Provokation und lebte in dieser Spannung zwischen Erfolg und Ablehnung. Er erlebte Trauer und Mitleid mit seinen Mitmenschen. Und das sind jetzt nur ganz wenige Stichpunkte, um euch da so ein bisschen abzuholen. Und wir haben uns auch angeschaut, dass Jesus Stress auf 4 Ebenen hatte, also auf körperlicher, auf seelischer und auf geistlicher Ebene. Und ich habe noch die Komponente Erfolgsstress hinzugefügt, denn Jesus ist ja irgendwie wie so ein Bekannter, wie so ein Promi durchs Land gezogen, der auch ganz viele Anhänger hatte. Und damit kann ja auch nicht jeder umgehen. Doch die Frage ist, was gab ihm Kraft, was gab ihm Stärke? Wie ist er denn mit den Herausforderungen im Alltag umgegangen? Und da haben wir uns einen Tag von Jesus angeschaut, der in Matthäus 14 nachzulesen ist. Und diesem Kapitel kann man einige praktische Tipps entnehmen, wie Jesus mit seinen Ressourcen umgegangen ist. Und außerdem haben wir letztes Mal so 2 wichtige Lebensfundamente von Jesus herausgearbeitet oder die sind deutlich geworden. Denn mir war wichtig zu hinterfragen, was hat denn Jesus ein stabiles Fundament gegeben, dass er so sein und so reagieren konnte, wie er es tat. Und das eine ist, Jesus lebt in einer engen Verbindung zum Vater. Da habe ich auch nochmal die Symbole vom letzten Mal mit eingefügt. Vielleicht erinnert sich jemand von euch noch. Und Jesus kennt das Wesen und den Charakter des Vaters. Und aus dieser engen Verbindung heraus handelt Jesus und tut, was der Vater ihm sagt oder was er den Vater tun sieht. Und in dem Zusammenhang haben wir auch überlegt, was kann das denn für uns persönlich bedeuten? Also was kann ich von Jesus für mein Leben lernen? Welche Ressourcen stehen denn mir als Kind Gottes zur Verfügung? Das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung vom letzten Mal, aber die Predigt findet man, denke ich, noch auf der Homepage. Letztes Jahr, als die ganze Geschichte mit Corona so anfing, bin ich auf einen Psalm gestoßen, der mich immer wieder ermutigt hat. Der steht im Psalm 75, Vers 4. Auch wenn die Erde bebt und die Menschen in Aufruhr geraten, bin ich es, der ihrem Fundament Halt gibt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns mit diesen Fundamenten auch auseinandersetzen. Ja, mit Sicherheit hast du in deinem Leben schon mal irgendwann was Neues begonnen. Eine neue Arbeit, einen neuen Dienst. Und vielleicht war das sogar verbunden mit einer feierlichen Zeremonie. Zum Beispiel eine Einschulung. Oder der erste Tag in der Ausbildung oder an der Uni. Dein erster Tag an einer neuen Arbeitsstelle. Vielleicht laufen gerade so Erinnerungen vor deinem inneren Auge ab. Und du siehst Bilder und spürst vielleicht sogar den warmen Händedruck, den man dir gegeben hat. Und du hörst auch Worte und Wünsche, die man dir so mitgegeben hat an diesem Ereignis. Wie war das bei Jesus? Wie fing denn sein Dienst an? Was hat der Vater ihm mit auf den Weg gegeben? Das können wir in drei Evangelien nachlesen. Und ich habe exemplarisch mal das Markus-Evangelium gewählt. Da steht: Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Die Elberfelder sagt: An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also Jesus bekommt diese Liebeszusage als Startschuss für seinen Dienst. Diese Worte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude, sind die Einleitungsworte des Vaters für Jesus, bevor er seinen Dienst überhaupt startet. Liebe auf Vorschuss, ohne Dienst und ohne Leistung. Wie fühlt sich das für dich an? Wir lesen da manchmal so schnell drüber hinweg. Aber was macht es mit einem, wenn man diese Liebe so zugesprochen bekommt, ohne eine Erwartung dahinter? Mir persönlich vermittelt das Sicherheit und Geborgenheit. Egal was kommt, ich bin geliebt und getragen. Ist es nicht interessant, dass Gott genau diese Worte wählt? Er sagt nicht: Mein Sohn, hab keine Angst. Mein Sohn, sei mutig und stark. Sorg dich nicht, das wird schon. Hey, streng dich an und nutz die 3 Jahre. Mein Sohn, ich wünsche dir ein gutes Gelingen. Du machst das schon, du schaffst es schon. Gib dein Bestes, enttäusch mich nicht. Mach so viel es geht. Das wären doch auch alles Möglichkeiten, gute Wünsche mitzugeben, oder? Aber spürt ihr, wie in diesen Worten so eine ganz andere Note mitschwingt? Erwartungen, Druck, etwas beweisen müssen. Aber Gott spricht Jesus ganz persönlich Liebe, Annahme und Wertschätzung zu. Und hier geht es um diese bedingungslose Liebe. Wir singen da oft drüber. Aber was bedeutet das? Und diese Liebe ist die Basis für den Dienst von Jesus und auch die Basis für die Beziehung zwischen Vater und Jesus. Und ich denke, es ist auch der Antriebsmotor für seinen Dienst. Da gibt es keinen Hauch von Leistungsdruck. Jesus darf einfach sein und in dieser Liebe wandeln und dienen. Und diese göttliche, unbegreifliche Liebe, von der wir es ja heute auch schon hatten, diese Liebe zu uns Menschen, die trieb auch Jesus ans Kreuz, damit wir Rettung erfahren und unsere Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Und diese bedingungslose Liebe, die Jesus gilt, die gilt auch uns. Ich finde es manchmal nicht zu begreifen, aber sie gilt uns zu 100% genauso. Wir kennen den bekannten Vers aus Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, ohne dass wir etwas richtig und gut machen mussten, sind wir schon von Gott geliebt. Gott kennt unsere Abgründe, unsere Fehler, unser Versagen. Das hatten wir heute auch schon. Aber er zeigte uns seine Liebe bereits, als wir noch Sünder waren. Und der Tod am Kreuz ist für uns Menschen auch so ein Zeichen von Liebe auf Vorschuss. Liebe ohne Leistung von uns. Und der Tod am Kreuz ist so, als ob Gott auch uns Menschen ganz laut zuruft: Hey, auch ihr seid meine geliebten Kinder, auch an dir, an euch habe ich Wohlgefallen, habe ich Freude. Und wir dürfen es annehmen und glauben, das ist die einzige Leistung, die wir erbringen müssen. Und das ist das erste Fundament für heute, was ich heute habe. Jesus lebt in der bedingungslosen Liebe des Vaters und das ist die Basis seines Wirkens. Und ich denke, diese Liebe ist auch der Antriebsmotor für das, was er getan hat. Was hat denn das jetzt mit Stress zu tun? Ich denke, dieses Wissen und das Erleben der bedingungslosen Liebe kann mir ganz viel Druck nehmen. Druck nehmen, etwas leisten zu müssen, damit ich Anerkennung bekomme. Ich bin geliebt, auch wenn ich versage. Ich bin getragen, egal was passiert. Ich muss nicht performen, um irgendeine Rolle zu erfüllen. Nichts darstellen. Und das kann mir ganz viel Anspannung nehmen. Und ich denke, die tiefe Gewissheit im Herzen, dass ich von Gott, meinem Schöpfer, dem König, geliebt werde Das verändert mich, das verändert mein Herz. Letztes Mal bin ich ja indirekt davon ausgegangen, dass Stress immer was Negatives ist. Und ich habe aus Zeitgründen nicht viel Zeit auf die Definition von Stress verwendet. Aber ich möchte nicht verschweigen, dass es ja auch positiven Stress gibt. Das kennt ihr bestimmt, ne? Wenn mir etwas Spaß macht, wenn mir etwas Freude macht, dann kann viel Arbeit auch beflügelnd wirken. Also ich bin unter Stress oft viel leistungsfähiger und schaffe viel mehr. Das kann Kraft freisetzen und ja, guten Antrieb geben. Und ich habe mich gefragt, wenn Jesus diesen Antriebsmotor Liebe hatte oder diesen Antriebsmotor Liebe in sich trägt, ob das nicht auch automatisch seinen Dienst, auch wenn er viel, ja, wenn viel von ihm gefordert war, irgendwie in diese Richtung aus unserer menschlichen Perspektive gesehen in diesen positiven Stress gelenkt hat, weil er die Dinge, die er tat, von Freude und Liebe motiviert waren. Das hat auch mich so ein bisschen hinterfragt, mit welcher Einstellung gehe ich denn an Aufgaben heran, an Herausforderungen heran? Könnte meine Einstellung vielleicht auch manchmal ein Stressfaktor für mich sein? Vor einigen Jahren hat Gott mir mal gesagt, hey Anita, du bist ein edles Pferd und kein störrischer Esel. Da ging es nämlich auch um meine Motivation oder um meine, ja. Lasst uns einen ganz kurzen Moment innehalten und uns die Verse aus Römer 5, Vers 8 und aus dem Markus-Evangelium ganz kurz auf uns wirken lassen. Ich weiß, wir wissen das alles, unser Kopf weiß bestens Bescheid, aber es ist auch gut, wenn diese Worte, wenn diese Wahrheit immer wieder wie so ein Düngemittel in unser Herz hineinkommt. Und ich lade euch ein, diese zwei Sätze jetzt für einen kurzen Moment einfach für euch persönlich in Anspruch zu nehmen und auf dich wirken zu lassen. Es ist einfach für dich jetzt zu empfangen. War ich so im Inhalt drin, dass ich vergessen habe, meine Utensilie dazu zu tun. Also die große Liebe, die Gott uns schenkt, habe ich mal hier im Herz. Da kommt noch was dazu später. Ja, wenn wir uns Jesu Leben anschauen, dann wissen wir, dass er von Beruf Zimmermann war. Wir wissen, er ist in einem Stall geboren. Wir wissen auch, dass man zu sagen pflegte, na was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Und wenn man es gesellschaftlich genau nimmt, dann war das ja mit Josef und Maria auch so eine ein bisschen zwielichte Sache und so mit Schwangerwerden vor der Hochzeit, Geburt im Stall und als Baby nach Ägypten flüchten. Das sind ja alles nicht die einfachsten Voraussetzungen gewesen. Aber was hat denn seine Identität bestimmt? Hat Jesus sich darüber identifiziert? Er hat seine Identität nicht abhängig von diesen äußeren Umständen, von der Familie, von der Herkunft, von seinem Beruf und anderen Dingen gemacht. Seine Identität hing voll und ganz von seiner Beziehung zum Vater ab. Er wusste, egal was passiert, auch wenn die ganze Welt mich ablehnt, dass der Vater ihn liebt und dass er ihn nie im Stich lässt. Und dass sein Wert als Sohn Gottes nichts erschüttern kann. Er wusste genau, zu wem er gehört. Und ich denke, Jesus ist uns ein ganz großes Beispiel für eine Person, die ihre Identität kennt und darin ruht und gefestigt ist. Er kennt seinen eigenen Wert und er weiß, wer er ist und dass er der Sohn des Höchsten ist. Jesus beschreibt ja ganz oft sein Wesen in den bekannten Ich-Bin-Worten. Vielleicht könnt ihr einfach mal welche in den Raum schmeißen, die euch so spontan einfallen. Ich bin das Licht. Ich wiederhole es einfach für die Aufnahme. Ich bin die Tür. Ich bin dein Arzt. Ich bin das Brot. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich bin der Hirte. Ich bin der Weinstock. Genau. Und mit diesen Worten malt er ein ganz großes Bild, was uns versucht zu beschreiben, wie Jesus Wesen ist. Und das Wesen um seine Identität ist auch ganz eng geknüpft mit seinem Auftrag und seinem Dienst auf der Erde. Jesus kennt seine Berufung. Hier lasse ich Jesus mal exemplarisch selbst zu Wort kommen. Er sagt über sich selbst, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. In Matthäus steht zum Beispiel, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. In Johannes steht, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht um zu tun, was ich selbst will. Es gibt noch zahlreiche andere Verse, in denen Jesus ja seinen Auftrag erklärt oder darüber redet. Und das ist das zweite Fundament heute. Jesus weiß um seine Identität und kennt seinen Auftrag. Wir können auch sagen, Jesus lebt in seiner Identität. Dafür habe ich symbolisch für die Identität eine Krone. Sein Herz, eine Krone. Warum ist denn das Thema Identität auch für uns wichtig? Also wir haben es in den letzten Wochen in den Gottesdiensten ja immer wieder gehabt. Und wenn man auch mal online sich so in andere Gemeinden reinklickt, ist es auch immer wieder Thema, das Thema Identität. Ich habe mich gefragt, was will Gott uns denn sagen? Warum brauchen wir das gerade so viel? Warum ist das so wichtig? Auch in unserer Gesellschaft ist die Frage nach Identität, ich finde, sehr angefochten und es verschwimmt immer mehr. Und gleichzeitig wird die Suche nach Identität, nach Vorbildern, nach Influencern immer größer. Es gibt heute weniger feste Familienstrukturen, die einem Halt geben. Man ist auch nicht mehr so an einem Ort gebunden. Also da, wo ich geboren bin, da sterbe ich auch. Man ist beruflich flexibel und der Glaube an Gott spielt ja auch nicht mehr so eine große Rolle und durch die neue oder moderne Pädagogik weiß man ja auch nicht mehr so ganz genau, ob man Männlein oder Weiblein ist. Und das nimmt einem ja schon von den äußeren Bedingungen ganz viel Halt, ganz viel Orientierung. Aber ganz automatisch suchen wir ja nach Dingen, die uns Halt geben und die uns Wert geben, weil wir in uns einen Mangel oder eine Sehnsucht verspüren. Und weil wir ganz tief diesen Wunsch haben, irgendwo dazuzugehören und jemand zu sein. Und wir spüren diesen Hunger und wollen das Loch stopfen, um einfach einen Wert zu spüren und diese Bedürfnisse, die wir haben, zu stillen. Für den einen ist es die Karriere oder die Arbeit, die einem einfach das Gefühl gibt, ich bin wichtig. Für den anderen ist es die Familie oder die Kinder. Für jemand anderen ist es eher Prestige, Auto, Häuser, exklusive Fernreisen. Für jemand anderes kann es der unermüdliche Dienst in der Kirche sein. Dann fühle ich mich gut, dann bin ich jemand. Jemand anderes investiert aber alles ins Äußere, in Schönheit, am besten noch, um sich dann irgendwo auf Instagram zu präsentieren. Denn wenn ich voll in bin, dann bin ich jemand. Jemand fühlt sich wieder nur wertvoll, wenn er in einer Partnerschaft lebt. Und da gibt's, also die Liste könnte ich jetzt fortführen ohne Ende. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, wie wir versuchen, unsere Löcher zu stopfen. Die Sachen, die ich gerade genannt habe, sind ja prinzipiell nichts Schlechtes, also nicht mich falsch verstehen. Aber es wird nur schwierig, wenn solche Dinge zu den Trägerbalken meines Seins werden. Diesen Begriff habe ich bei Thomas Harry gelesen, in dem Buch Die Kunst, sich selbst zu führen. Und der Begriff hat mich voll angesprochen. Trägerbalken meines Seins. Also was trägt meine Seele? Was gibt meiner Seele Halt? Was gibt meinem Leben Stabilität? Was ist mein Fundament? Und wir wissen, wie schnell Karriere, Schönheit, Gesundheit, Familie, Partnerschaft, wie das alles zusammenbrechen kann. Corona hat uns gezeigt, wie schnell sich alles von heute auf morgen verändern kann. Viele Dinge können plötzlich unser Leben erschüttern, ins Wanken bringen und wie schnell treten dann so äußerliche Dinge in den Hintergrund. Manchmal werden die Trägerbalken meines Lebens erst deutlich für mich sichtbar, wenn sie ins Wanken geraten. Also wenn die Arbeit plötzlich wegfällt, wenn eine Krankheit auftritt. Und wenn mir bewusst wird, dass mein Fundament nicht trägt, dass ich irgendwie auf falsche Sicherheiten gebaut habe. Ja, was sind die wahren Trägerbalken meines Seins, meiner Seele? Worauf baue ich? Ich will es einfach der Vollständigkeit halber ganz kurz mal anschauen, wo kommt dieser Mangel eigentlich her? Also darüber könnte man eigentlich eine Predigtreihe machen und Peter hat, glaube ich, auch schon ganz viel dazu gesagt. Aber einfach, ich glaube, das schadet nicht, wenn man es immer wieder mal hört. Der ursprüngliche Gedanke Gottes war ja der, dass wir in einer intensiven, intimen Beziehung zu Gott leben, so wie es Adam und Eva vor dem Sündenfall erlebt haben. Doch durch diesen Sündenfall hat diese Trennung stattgefunden, dass die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen unterbrochen wurde. Da ist nicht mehr diese Verbindung vorhanden, die unsere innersten Bedürfnisse stillt, weil die geistliche Verbindung zu Gott getrennt wurde. Aber es war immer Gottes Plan, dass diese innige Beziehung wieder hergestellt wird zu uns Menschen. Und durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, wurde diese Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen hergestellt. Und Jesus hat unsere Identität wieder zurückgewonnen, die wir im Garten Eden verloren haben. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie man diese Identität leben kann. Warum ist denn die Frage nach Identität auch wichtig, wenn man sich mit dem Gedanken Stress oder Herausforderungen auseinandersetzt? Wie gehört das zusammen? Da habe ich mir lange Gedanken gemacht. Ich finde es nicht so einfach, das so in Worte zu fassen, aber ich versuche es mal. Wenn ich weiß, wer ich bin, habe ich in schwierigen Situationen ein anderes Standing. Also wenn ich um meine Autorität weiß und um meine Position, dann kann ich das Land, wo Gott mich hingestellt hat, um das jetzt mal so bildlich zu sprechen, das kann ich dann für mich einnehmen, weil ich weiß, das ist mein Land. Wenn ich weiß, was meine Identität ist, dann stärkt mich das und es holt mich auch aus der Opferrolle heraus, wie du uns das heute so schön auch gesagt hast. Und es gibt mir Vollmacht zu handeln. Und auch wie Rebecca letzte Woche so eindrücklich aufgezeigt hat, bekommen wir ja durch den Siegelring Gottes eine neue Autorität. Und wenn ich weiß, wer ich bin und vor allem welchen Gott ich habe, dann stärkt das meinen Glauben und nimmt meinen Zweifel. Das befähigt mich, auf die Wahrheit zu schauen und im Glauben zu handeln. Und wir wissen, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit Gottes hat immer Hoffnung, was uns ja auch wieder stärkt und ermutigt. Und es richtet unseren Blick immer wieder auf Gottes Möglichkeiten. Wenn ich auch im tiefsten Stress bin oder in der tiefsten Herausforderung, meine Identität ist immer ein Rückspiegel zu Gott. Und es gibt eine bekannte Stelle in der Bibel, die mir auch nochmal gezeigt hat, dass das Thema Identität echt wichtig ist, aber auch umkämpft. Dass es eine listige Masche des Feindes ist, um uns in dem Bereich der Identität immer wieder ins Wanken zu bringen und unsere Position zu schwächen. Ich möchte euch nur ganz kurz diesen Gedanken zeigen. Und zwar geht es um die Versuchung Jesu zu Beginn seiner Wirkungszeit. Das steht in Matthäus 4, 1 bis 11. Aber ich möchte mit euch nur die Fragestrategie des Teufels anschauen. Also da kommt der Teufel zu Jesus und sagt: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Und später kommt er dann und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Was passiert denn hier? Wie stellt denn der Teufel die Frage? Wenn du der Sohn Gottes bist, er sagt nicht, als Sohn Gottes kannst du doch das und das machen, sondern er hinterfragt die Identität, also wenn. Ein Synonym von wenn ist auch falls, also falls du der Sohn Gottes bist. Diese listige Frage will an diesen Trägerbalken der Identität Jesu rütteln. Also wenn du wirklich der bist, der du meinst, der du bist, bist du dir sicher, dass du der Sohn Gottes bist? Also dieses Hinterfragen, das kann Zweifel und Unsicherheit sehen. Und wenn ich nicht tief in meinem Herzen überzeugt bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dann kann mich so ein hinterlistiges Fragen ganz schnell ins Wanken und ins Zweifeln bringen. Kennen wir solche Gedanken? Also, wenn du ein Kind Gottes bist, dann, also wenn du ein Christ bist, dann, falls du ein Christ bist, müsstest du nicht. Aber Jesus besteht diese Prüfungen. Warum? Weil er in seiner Identität gefestigt war. Er kannte seine Identität als geliebter Sohn und er kannte seinen Vater und seinen Auftrag. Und er durchschaute diese listige Frage, er gab dieser List gar keinen Raum. Und ich habe in diesem Buch Neues Leben, Neue Identität, das ist eigentlich ein alter Klassiker, einen sehr guten Satz gefunden. Als wiedergeborene Christen kann uns unsere Identität und unsere Stellung vor Gott nicht genommen werden. Aber der Feind kann uns täuschen, dass wir eine Lüge glauben und uns nicht von Gott angenommen fühlen. Und wenn wir uns nicht von Gott angenommen fühlen, das schwächt unsere Position. Und das unterbricht wieder die Beziehung zum Vater. Und das bringt Störfaktoren zwischen uns, also zwischen Jesus oder dem Vater und mir. Und das raubt mir die Kraftquelle in meinem Alltag. Und wenn man sich die Fragen auch genau anschaut bei der Versuchung von Jesus, dann fällt auf, dass der Teufel Jesus immer wieder motivieren will, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, selbst zu handeln, unabhängig zu sein, die Abhängigkeit vom Vater aufzugeben. Aber der Schlüssel von Jesus ist, in der Verbindung und in der Abhängigkeit zum Vater zu bleiben. Und hier ist uns Jesus ein sehr großes Vorbild und ein Beispiel. Er lebt uns einen Lebensstil vor, das uns zeigt, dass alle Bedürfnisse in der Beziehung zum Vater gestillt sind. Er lebt nicht aus dem Mangel heraus und versucht, diesen Mangel irgendwie von außen oder selber zu stillen oder durch die Anerkennung von Menschen. Das ist mein Lieblingssatz heute. Jesus ist zu 100% abhängig vom Vater und das macht ihn unabhängig von anderen Menschen. Das macht ihn unabhängig von Umständen. Die Umstände beeinflussen und bestimmen ihn nicht. Also sein Glück, sein Frieden, seine Freude, die basieren auf der Beziehung zum Vater und sind nicht von den glücklichen oder schwierigen Umständen abhängig. Und weil er diese Basis in seinem Leben hat und in seiner gefestigten Identität lebt, bringen zum Beispiel die Provokationen der Pharisäer, die bringen den Selbstwert von Jesus nicht durcheinander. Er hat es gar nicht nötig, sich von den Menschen abhängig zu machen. Er musste nicht jedermanns Liebling sein. Er kam nicht auf die Erde mit dem Ziel, dass ihn jeder mag. Oder dass er die Erwartungen von jedem erfüllt. Jesus hat sich nicht verdreht und irgendwelche Rollen gespielt. Hier bin ich der Nette und hier bin ich mit den Pharisäern gut und hier. Nein, er war sich immer treu. Und er hat sich nicht von der Liebe, Anerkennung und Annahme seiner Mitmenschen abhängig gemacht. Und deshalb lässt er sich da auch nicht von den Anfeindungen oder von den Verfolgungen, von den Ablehnungen stressen. Und deshalb lässt er sich auch nicht von den Drohungen und Gefahren bestimmen. Er wusste ja, dass er Morddrohungen ja im Nacken sitzen hat. Aber er lässt sich nicht davon bestimmen, weil er sich ganz sicher und geborgen in Gott weiß. Und er lebt in einer Freiheit, die ihn frei von diesen Mechanismen und Abhängigkeiten macht. Ist es nicht so, dass wir manchmal Masken aufsetzen, nicht nur die, die wir jetzt so sehen, und unsere Rollen spielen, damit andere uns anerkennen und lieben? Wir versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen und ich finde, das kann ganz schön anstrengend sein, das kann manchmal ganz schön stressig sein und mich auch zu Dingen verleiten, zu tun, die ich gar nicht tun müsste und die schon gar nicht Gott von mir verlangt. Also mir persönlich geht es oft so, dass mein Blick auf die Umstände gerichtet ist. Also wenn ich mit meiner Gesundheit kämpfe, wenn ich schlechte gesundheitliche Tage habe, dann fällt es mir immer wieder schwer, meinen Blick auf Jesus zu richten und da dran zu bleiben und trotzdem dankbar zu sein und den Frieden zu behalten und in dieser Beziehung zu bleiben. Also für mich ist das auf echt ein Kampf und eine richtige Herausforderung. Du kennst bestimmt auch solche Herausforderungen. Ja, aber wenn wir in den Wahrheiten Gottes verankert sind, dann sind wir eigentlich nicht mehr auf diesen Beifall von anderen angewiesen und von der Anerkennung unserer Mitmenschen abhängig. Dann kommen wir in eine Freiheit, in der wir niemandem mehr was beweisen müssen. Dann müssen wir uns auch nicht mehr auf Aufgaben oder auf irgendwelche Menschen stützen, weil wir einfach diese Trägerbalken in uns haben, die uns halten. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber ich glaube, es ist ein gutes Ziel oder eine Richtung, in die wir uns hin entwickeln können. Ich habe in diesem Buch noch einen guten Satz gelesen. Nicht, was ich als Christ tue, bestimmt meine Identität, sondern wer ich bin, bestimmt mein Tun. Und genau das hat Jesus uns vorgelebt. Und ich denke, das ist auch meine Antwort oder eine Antwort, was Identität und Stress miteinander zu tun haben. Oder warum Jesus scheinbar in so einer Freiheit lebte und wir beim Lesen in der Bibel gar nicht den Eindruck haben, dass der voll unter Druck steht oder irgendwie so gestresst durch das Land hetzt. Und ist es nicht faszinierend, wie Jesus einerseits so unabhängig von seinen Mitmenschen lebt und trotzdem ein Herz voller Mitgefühl und Liebe hat? Er ist ja nicht als Egoist und irgend so ein ignorant und selbstbezogener Mensch da durchs Land gelaufen, sondern ja, er hatte genau die Mitte. Unabhängig sein und doch ein Herz für die Menschen. Und ich finde das erstrebenswert. Das würde ich mir auch so wünschen. Und das ist mein drittes Fundament. Jesus lebt und handelt nicht aus Mangel. Seine Bedürfnisse sind in der Beziehung zum Vater gestellt. Ich denke, ups. Gottes Fülle ist natürlich noch sehr viel größer als das hier, aber vielleicht könnt ihr euch das dann einfach bildlich vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünsche mir gerne so ein Rezept. So eine klare Anweisung. Was kann ich denn jetzt konkret tun? Ich habe euch jetzt hier Fundamente vorgestellt, ein Konzept, das klingt ja ziemlich herausfordernd. Es klingt auch irgendwie ein bisschen anstrengend, oder? Oder für uns Menschen schwer erreichbar. Was mache ich denn jetzt mit dem Ganzen? Was kann ich denn für mich persönlich mitnehmen? Ich denke, was deutlich geworden ist, ist, dass Jesus, ich nenne es mal Stressmanagement, nicht auf äußere Faktoren und eine gute Selbstfürsorge beruhen. Also es ging ihm nicht nur um Bewegung, Essen, Aufgaben delegieren und achtsam durchs Leben zu laufen, sondern sein Stressmanagement, das wirkt von innen nach außen. Und das Geheimnis seines Lebensstils und seines Umgangs mit Herausforderungen und Stresssituationen liegt vor allem in der intimen und absolut abhängigen Beziehung zum Vater und in seiner Identität, die er kennt und aus der er lebt. Und mir kam noch so der Gedanke, vielleicht wächst ja auch eine gute Selbstfürsorge aus einer Identität heraus. Also, wenn ich weiß, Jesus lebt in mir, wenn ich weiß, mein Körper ist ein Tempel, möchte ich dann nicht auch irgendwie gut mit mir umgehen? Die Beschäftigung mit diesem Thema hat mich persönlich selber sehr herausgefordert und hat mir auch einen Spiegel vorgehalten. Wie oft versuche ich doch alleine durchs Leben zu gehen und vergesse Gott im Alltag? Das fällt mir dann abends wieder ein und ich denke, ich habe mir das so anders vorgenommen. Jetzt habe ich das wieder nicht so gelebt. Aber gerade die Fundamente, die ich jetzt heute angesprochen habe, auch sowas wie nicht aus dem Mangel leben oder in einer Freiheit gegenüber anderen Menschen. Das, für mich persönlich ist das eine echt hohe Hausnummer. Ich habe da noch einiges zu lernen. Aber das Thema hat mir auch gezeigt, welche Ressourcen uns eigentlich zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten und welches Handwerkszeug Gott uns eigentlich anbietet. Welches Privileg wir haben, Gott zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und welchen Wert ich in seinen Augen habe. Und welches Privileg wir haben, Gott zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und ich habe so ein bisschen mehr kapiert, was Jesus uns da eigentlich vorgelebt hat und was er uns mit seinem Leben ganz praktisch zeigen wollte und wie stimmig seine Reden, seine Worte mit seinem ganz praktischen Leben waren. Mein Anliegen war, mich und euch herauszufordern, von Jesus zu lernen und zu beleuchten, wie er denn so mit Schwierigkeiten im Alltag umgegangen ist. Ich weiß, es bleiben viele Fragen offen und ich hätte noch viele Gedanken ergänzen können. Aber es ist ein Weg und vermutlich auch ein lebenslanger Prozess. Und es hilft immer, mit kleinen Schritten zu beginnen. Und hier habe ich einen Tipp von Peter geklaut, aber ich darf ihn anwenden. In unserer Kleingruppe hat Peter uns den weisen Tipp mitgegeben, dass wir doch den Herrn fragen nach einer einfachen Wahrheit, die unser Herz wirklich glauben und verstoffwechseln muss. Wir sprechen immer von Identität. Identität ist so ein Wort. Wie füllen wir das mit Leben, mit Wahrheit? Und ich möchte dich ermutigen, frag den Herrn ganz persönlich, was ist für dich die Wahrheit, mit der du anfangen kannst, in deiner Identität zu reifen? Was ist persönlich dein Thema? Und es kann mit einem ganz einfachen und schlichten Satz beginnen. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Ich bin gerecht und heilig. Ich bin angenommen. Ich bin ein Wohlgeruch für den Herrn. Ich bin Gott wichtig. Lass es dir persönlich vom Heiligen Geist zeigen, was für dich dran ist und meditiere diesen Satz, bis es auch ins Herz gefallen ist. Lasst uns einfach jetzt ein paar Sekunden ruhig sein. Vielleicht schießt dir eine Wahrheit durch Kopf und Herz, die für dich einfach jetzt die nächsten Wochen dran ist. Ich möchte dich wirklich ermutigen, mit dieser Aufgabe, mit dieser Frage in die Stille zu gehen und mit Gott im Gespräch zu sein. Denn es ist wichtig, dass wir Schritte gehen in unserer Identität, dass wir klein anfangen. Ja, und zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal die 5 Fundamente anschauen. Die ich in den 2 Predigten versucht habe, euch mitzuteilen. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele andere Aspekte und Fundamente, aber das waren so die Punkte, die mir herausgestochen sind. Jesus lebt in einer intensiven Gemeinschaft mit dem Vater. Und Jesus kennt das Wesen und den Charakter des Vaters. Das hatten wir letztes Mal. Jesus lebt in der bedingungslosen Liebe seines Vaters. Jesus lebt in seiner Identität und kennt seinen Auftrag. Jesus lebt und handelt nicht aus Mangel. Seine Bedürfnisse sind in der Beziehung zum Vater gestellt. Das sind die Fundamente, aus denen Jesus lebt. Aber seine Fundamente können auch zu meinen Fundamenten werden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, irgendwie scheint mir aber das Level oder die Anforderung dieser Fundamente so hoch. Ist irgendwie so schwer erreichbar. Doch vor einigen Tagen hatte ich nachts eine Offenbarung. Ich meine Predigt dann nochmal umgeschrieben. Mir ist nämlich mitten in der Nacht klar geworden, eigentlich hat ja nur das erste Fundament einen aktiven Part für mich. Das erste Fundament, Jesus lebt in einer intensiven Gemeinschaft mit dem Vater, das ist das Fundament, das ich aktiv gestalten kann. Das liegt nämlich an mir persönlich. Wie viel investiere ich in die Beziehung zu Gott? Jesus hat es uns vorgelebt, wie er die Gemeinschaft mit dem Vater lebt und wie er seine Akkus auflädt und wie wertvoll ihm die Beziehung zum Vater ist. Das ist die eigentliche Quelle seines Lebens. Und daraus fließt alles andere. Und aus der Gemeinschaft heraus kann ich auch den Vater, sein Wesen kennenlernen. Ich kann mich natürlich auch aufmachen und erforschen und schauen und lesen und ja, Gott kennenlernen, sein Wesen mehr zu erfahren. Das ist vielleicht auch noch so ein aktiver Teil von mir, wie viel ich bereit bin zu investieren und da in diese, ja, in der Beziehung Gott kennenzulernen. Doch dann ist mir das so deutlich geworden, doch alle drei anderen Fundamente, die heute Thema waren, das sind Geschenke an uns, die so auf dem Tisch stehen. Die Liebe, die Identität, das Leben aus der Fülle. Es ist meine Entscheidung, möchte ich Gottes Liebe annehmen? Möchte ich mich von dieser Liebe verändern lassen? Möchte ich diese Liebe als Fundament in meinem Leben haben? Das Geschenk wurde bereits gemacht. Ich darf es annehmen und empfangen. Die Identität, sie wird uns zugesprochen. Es ist schon alles da. Jesus hat unsere Identität durch seinen Tod am Kreuz wiederhergestellt. Glaube ich das? Möchte ich das im Glauben annehmen und in dieser Identität leben? Das Geschenk ist da. Ich darf es annehmen und ergreifen und Schritte gehen. Und ich muss auch nicht im Mangel leben. Ich darf mich an den reich gedeckten Tisch des Vaters setzen. Dort darf ich empfangen und dort darf ich ausruhen. Und dieses Geschenk gilt dir und mir. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das ist alles schon vollbracht. Wir dürfen zu Jesus kommen und empfangen. Wir sind so reich beschenkt. Haben wir nicht einen großartigen Gott? Und ich kann euch ein Schlüsselwort oder ein Rezept für heute doch mitgeben. Und das heißt Beziehung. Letztendlich geht es um die Beziehung zwischen mir und Jesus und dem Vater. Es geht um diese enge Verbundenheit und darum, aus dieser Verbundenheit zu leben und zu handeln. Diese Beziehung verändert vielleicht nicht meine Umstände, vielleicht auch nicht meine Stressfaktoren, vielleicht auch nicht meine Herausforderungen. Jesus lebte ja auch mittendrin im wahren Leben. Aber sie kann meine Sicht oder meinen Umgang ändern, die Beziehung zum Vater. Und sie kann mir innere Stärke geben, Frieden und Kraft schenken und die feste Gewissheit, dass Jesus in mir wohnt. Man könnte die Predigt auch so zusammenfassen: Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf erschöpft. Ich weiß nicht, wo ich den her habe, vielleicht Facebook oder so. Die Zeit ist fortgeschritten, aber ich glaube, was meint ihr? Wir nehmen sie uns noch kurz, oder? Ich möchte gleich beten und ihr dürft euch mit mir eins machen. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, auf den Stühlen liegen weiße Zettel. Und auf jedem steht ein Bibelvers, der irgendwas mit unserer Identität zu tun hat. Und mein Gedanke war, wir dürfen zwar nicht singen miteinander, aber jeder, der möchte und der es auf dem Herzen hat, wenn ihr vielleicht nach dem Gebet aufsteht, ich würde auch gerne, dass wir dafür aufstehen, und den Vers laut vorlesen, dass wir einfach ja so gestärkt in unserer Identität, gestärkt und ermutigt in die neue Woche gehen. Und der Bernd schließt dann noch mit einem Lied ab. Okay, also nach dem Gebet dürft ihr einfach in dieser Haltung bleiben und die Wahrheiten proklamieren. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du den Weg für uns zum Vater freigemacht hast. Ich danke dir, dass wir durch deinen Tod am Kreuz Gemeinschaft mit dem Vater haben dürfen und dass du unsere Identität wiederhergestellt hast. Vater, es ist so unbegreiflich, welche Ressourcen und welche Möglichkeiten du uns anbietest. Und ich danke dir, dass du uns so viel Wert und so viel Würde zusprichst. Und ich danke dir, dass du unsere Quelle bist und dass du für uns ein Leben in Fülle hast. Ich danke dir, dass du ein Fundament für uns hast, das uns Sicherheit gibt. Ein Fundament, das Ewigkeitswert hat. Und ein Fundament, das jedes Beben aushält. Und es ist so mein Gebet, dass wir stabile Fundamente bilden und tiefe Wurzeln entwickeln, damit wir fest mit dir verbunden sind. Egal, was noch auf uns zukommt. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns offenbarst, wie sehr du uns liebst und wie du uns siehst. Dass unsere Herzen das spüren, annehmen und glauben können. Herr, hilf uns, Schritte zu gehen, in unserer Identität zu wachsen und zu reifen. Und hilf uns, aus deiner Kraft zu leben und in deiner Wahrheit zu wandeln. Herr, du kennst jeden Einzelnen und du weißt um alle Herausforderungen, um alle Dinge, mit denen jeder Einzelne von uns kämpft. Herr, und ich bete um Ermutigung und ich bete um Trost, um Hilfe. Ich bete um Wunder im Alltag und ich bete um deinen Frieden, der unsere Herzen füllt und Ruhe gibt. Jesus, und ich danke dir, dass du in uns lebst und dass du unsere Kraft bist. Du bist die Stärke, du bist die Liebe, du bist der Frieden, der in mir lebt. Amen.